Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag, einen schönen guten Abend und willkommen bei den Two Cray Nights. Heute mit Folge 43, der Flug der Eisenstein Teil 2 mit Kapitel 9 und 10. Und an meiner Seite, wie immer, begrüße ich den Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Kai.
Wie ja schon letzte Folge angekündigt, waren wir letzten Sonntag auf einem 40k-Turnier. Das hat Spaß gemacht, viel gelernt und Erfahrung gesammelt. Wie war es denn für dich?
Naja, meine neue Lieblingsregel, ich komme einfach nicht drüber weg. Aber ja, an sich, ja, es hat Spaß gemacht. Ich war da am Anfang ein bisschen skeptisch. Es hätte ja sein können, dass da nur verbissene Gegner lauern, die unbedingt gewinnen wollen und um jeden Millimeter kämpfen. Aber so war es ganz und gar nicht. Also alle drei, ich nenne sie mal nicht Gegner, sondern Mitspieler, waren sehr nett. Wir haben uns gegenseitig auch an Dinge erinnert, beziehungsweise ich habe sogar Tipps bekommen von meinem Gegner, so nach dem Motto, willst du das jetzt wirklich so tun? Du könntest das ja auch so tun, zwinker, zwinker. Das war, ja, ich fand es sehr angenehm, Ziel erreicht, wir sind nicht Letzter geworden.
Ja.
Und ein, zwei neue Regeln, die eigentlich gar nicht neu sind, sondern wir hatten sie anscheinend anders interpretiert, haben wir jetzt ja auch gelernt, aber hat Spaß gemacht.
Ja, Charge durch Wände, ne?
Genau. Durch Wände, ohne das, was wir charged, sehen zu müssen. Das ist das, was
ich. Das hat mich am meisten überrascht, dass ich halt für einen Charge keine Sichtlinie brauche.
Genau.
Das war mir so nicht bekannt, aber naja.
Irgendwann gewinnen wir uns dran.
Irgendwann gewinnen wir uns dran. Nee, war aber gut. Also bei mir war es ja auch so. Ich habe ja direkt von Anfang an, sagen wir mal, mit offenen Karten gespielt, dass es das erste Turnier ist und ich auch nicht alle Regeln zu 100%ig halt kann, was ich ja am Anfang vielleicht von mir gar nicht mal behauptet hätte, aber ich ja wusste, dass es halt im Turnier vielleicht irgendwie hier und da noch ein paar Änderungen gibt oder dass das WTC noch ein paar Sonderregeln vielleicht noch irgendwie hat, die ich ja nicht kenne. Aber das hat ja auch dazu geführt, dass da noch ein paar Tipps um die Ecke kamen. Wie zum Beispiel, wenn du das jetzt so und so machst, kriegst du mehr Punkte. Also, ja, okay.
Ja, doch, war gut. Und wir haben ja heute Mittag festgestellt, es gibt Ambitionen von uns, Gelände zu bestellen, beziehungsweise ich habe passendes Gelände ja schon bestellt.
Ja.
Bin gespannt, wann es ankommt, damit wir das dann auch realistisch nachspielen oder üben können.
Ja, dann bestelle ich aber erstmal keins, dann brauchen sie erst nicht zwingend doppelt.
Nee, das
lässt sich aufhalten und gut transportieren, im Gegensatz zu dem anderen schweren Zeug.
Und vielleicht passt es ja auch auf diese Footprints drauf, die ich mitbestellt habe. Und dann wären wir sowieso flexibel.
Ja, wie gesagt, nicht Letzter geworden, somit sind alle Ziele erreicht, ja, wir haben was gelernt und ja, dass wir das Ding nicht gewinnen, mein Gott, das wäre ziemlicher Zufall gewesen.
Hm? Obwohl dein Start schon echt gut war, ne?
Ja, das war, aber da war auch gut gewürfelt vom Gegner her.
Für dich.
Was dann im letzten Spiel nicht so der Fall war, als ich dann gegen Imperial Knights musste, das war leider sehr traurig.
Ja.
Gut. Und apropos Ziele, auf der Eisenstein wird auch gerade ein Ziel verfolgt, nämlich die Eisenstein unter Kontrolle zu bekommen, was ja Garros letzter Befehl war am Ende des letzten Kapitels, der Harkur und die anderen Astartes unter Garros Befehl durchkämmen mittlerweile das Schiff, um jetzt auch die letzten Anhänger von Krulgor noch aufzuspüren und zu erwischen. Und der Garo selbst beteiligt sich nicht, der ist in seinem Quartier und harrt der Dinge, die da kommen. Und er geht gerade im Kopf durch, wie viel er vom Schiff denn schon unter Kontrolle hat. Das sieht ganz gut aus, denn über den Captain hat er die Brückenmannschaft unter Kontrolle und von Krulgors Leuten sind auch nicht mehr so viele übrig. Der Rest der Besatzung wird sich dann schon irgendwie fügen, wird schon passen.
Tja. Aber das wäre ja nicht Garo, wenn er nur der Dinge hat und irgendwas durchgeht, sondern er ist natürlich wieder nachdenklich und macht sich ein bisschen Gedanken darüber, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Und dass Leute wie Krulgor ja einfach, also jetzt stellvertretend für Astartes, nichts anderes als Waffen sind, die Befehle ausführen, ohne groß drüber nachzudenken, was sie da tun. Und seine Gedanken gehen so weit, dass er kurz davor ist, einfach das Vox anzumachen und laut rauszuschreien, was gerade los ist, damit am besten alle in diesem riesigen Flottenverband das Ganze hören und dann so Leute wie Loken, Targadon und ein Warren von den World Eaters, dessen Name ich noch nie gelesen habe, aber dass die, diese edlen Männer, dann Bescheid wissen und quasi mit ihm einen Aufstand proben können. Und dann sieht er irgendwie ein, dass das dann doch zu riskant ist, davon ausgehend, dass sie deutlich in der Unterzahl sind, dann einfach alle direkt sterben würden wahrscheinlich. Und plötzlich fängt er dann an, um Caleb zu trauern, weil der hat ja so quasi sein Leben geopfert, um Garo zu retten. Und das macht ihn dann noch nachdenklicher. Und dann sieht er noch seinen Bolter da liegen, der gar nicht sein Bolter ist, sondern sein neuer Bolter, weil den anderen hat er ja verloren im Kampf gegen die Kriegssängerin. Und der neue ist wahrscheinlich wie sein alter nur um einen Namen ergänzt, nämlich Pyral. Das ist ja der, der zerfetzt wurde von der Kriegssängerin. Und da lernt man dann, dass die anscheinend auf ihren Boltern auch sowas wie Andenken gravieren lassen. Also alles, was die irgendwie anhaben, trägt Vergangenheit oder ist ein Denkmal oder sonst was. Was eigentlich eine ganz coole Idee ist. Nur wenn man so alt wird, ist irgendwann kein Platz mehr, glaube ich, oder?
Ja, ist die Frage, wie lange die Waffe lebt, ne? Ja, also die sammeln halt Sachen auf und schreiben halt die Namen der Vorbesitzer drauf und geben das dann weiter. Also im Sinne der Nachhaltigkeit sind sie gut aufgestellt.
Das auf jeden Fall, ja.
In Calebs Habseligkeiten findet er dann noch einen Anhänger mit dem Abbild des Imperators drauf. Das ist wohl so eine leere Bolterhülse. Mhm. Und da ist irgendwie der Imperator drin, so als Art Amulett.
Ja, das ist ja das Ding, was Caleb die ganze Zeit umhängen hatte.
Und die zerfledderte Sammlung von Blättern aus der Lectitio Divinitatus findet er dann auch. Und darin liest er dann und liest und liest und liest und liest und liest und ist da ganz gefesselt davon. Und die letzten Stunden haben ihn halt derart erschüttert, dann er weiß halt nicht mehr, an wen er sich noch wenden soll. Und so findet er hier in dem Moment zu seinem Glauben. Ein Glaube, der ihm hilft, das alles zu ertragen. Und mit dieser Erkenntnis durchströmt ihm Energie und eine Frau ruft nach ihm am Rande seines Geistes und bittet ihn, sie zu retten, was dann wohl Teil 2 von Das ist Kila ist. Ja. Mhm. Und dann erschreckt sich der Garo und ist fassungslos und genau in dem Augenblick stürmt dann der Decius in den Raum und sagt, dass sie auf Widerstand gestoßen sind. Die Szene wird jetzt nochmal dazu genutzt, um zu behandeln, was wahrscheinlich vielen Legionären so geht. Denn der Decius ist aufgebracht, dass er keine Entscheidungsfreiheit hatte, dass er an Garo gebunden ist, weil er wahrscheinlich auf Horus' Liste steht. Das haben wir ja mit dem Tarwitz und dem Lucius auch schon mal in ähnlicher Weise ja schon mal gehabt, dass der Lucius so an den Tarwitz gebunden war.
Mhm, genau.
Und Garo versucht nun, den Decius die Fakten vor Augen zu führen und alles, was sie gerade erlebt und gesehen hatten. Doch Decius fragt, was wäre, wenn Horus recht hat? Das ist mal eine gute Frage. Wir wissen ja, was passiert ist, aber die einfachen Legionäre von der Straße ja nicht. Ne?
Ja, und man darf dabei nicht vergessen, die Art und Weise, wie der Decius das sagt, weil irgendwie ist er ab diesem Kapitel so ein trotziges Kind. Und wie soll ich das sagen? Also er wirft quasi Garo vor, dass er sich anmaßt, das Ganze überhaupt überschauen und einschätzen zu können. Was eigentlich dazu führen könnte, dass Garo ihn einfach aus dem Schiff wirft. Aber Garo hört ihm zu und erklärt ihm alles ganz ruhig. Und während die beiden sich dann so ein bisschen annähern und Decius eventuell erkennen könnte, dass Garo recht hat, gehen plötzlich Alarmsirenen los.
Dann wechseln wir erstmal nochmal auf den Planeten.
Ja, und jetzt wird's nicht cool, finde ich, was da jetzt beschrieben ist und wie es beschrieben ist. Also, ich habe das gelesen und konnte mir das alles, glaube ich, zu gut vorstellen. Aber es ist ein typisches Hollywood-Bild, was am Ende dieses Abschnitts da steht, finde ich.
Wir wechseln ja noch einmal hin und her,
ja.
bevor es richtig rund geht. Und der T-Meter, also wir sind beim Uli.
Genau.
Und der hat die Funkverbindung zu den Schiffen immer noch nicht herstellen können. Aber es wurde ein Funkspruch abgefangen, wo ein gewisser Lucius von Biowaffen spricht.
Tja. Und T-Meter fragt sich dann, seit wann haben die Istvaner denn Biowaffen? Das ergibt ja überhaupt keinen. Und so während er drüber nachdenkt, fällt ihm auf, dass der Titan neben ihnen sich nicht mehr bewegt. Und den schaut er sich dann mal genauer an und stellt fest, dass die Luftschleusen des Titanen zu sind.
Sind doch alle Waffenluken sind zu, also er hat sich komplett abgeschottet. Das kennen wir ja schon, aber aus dem Blickwinkel, aus dem Inneren des Titanen.
Genau. Und der Uli ist anscheinend nicht dumm. Und er kennt relativ schnell, was da los ist, will noch irgendwie erzwingen, dass Kontakt zu dem, wie heißt der? Turret oder Turnet aufgenommen wird.
Turnet.
Genau. Der blockiert das ja die ganze Zeit schon und jetzt auch. Dann wird beschrieben, dass er seinen Kopf in den Nacken hält und sieht schon was am Himmel blitzen und schreit dann nur noch Rückzug, Rückzug, wir müssen uns irgendwie in Sicherheit bringen. Also er hat direkt erkannt, was los ist.
Ja. Gibt Biowaffenalarm und lässt seine Männer zu den Bunkern zurückziehen. Und er weiß an der Stelle schon ganz genau, wie man das zu verdanken hat, ne? Nämlich dem Horus.
Weil nur Horus die Gewalt hat, überhaupt sowas, naja, loszutreten, zu befehligen, wenn selbst der Imperator davor zurückschreckt, diese Waffen einzusetzen, ja.
Dann gehen wir nochmal kurz zurück auf die Eisenstein, wo Garo und Decius beobachten, wie das Bombardement losgeht. Das machen alle Schiffe mit, bis halt auf die Eisenstein. Die machen nicht mit.
Ja, die können ja nicht, selbst wenn sie wollten. Ja, Waffen und Bomben sind ja schon weg.
Dann gehen wir nochmal zurück.
Mhm.
Denn der Uli steht jetzt mit dem Dreadnought Huch und Fell vor einem der Bunker und die feuern ihre Männer an, schneller zu laufen. Aber Uli weiß jetzt schon, dass das nicht alle schaffen werden. Also hat auch Angst um sie. Aber der Huron Fell sagt dann jetzt mittlerweile, du musst jetzt auch mal da Richtung Bunker, so langsam. Ne? Und stupst ihn auch immer so weg. Aber der Uli will nicht rein. Ja, will das Ganze erstmal noch so ein bisschen beobachten. Und dann detonieren auch schon die ersten Bomben. Und das Virus wird freigesetzt.
Und dann wird beschrieben, dass der Uli gerade noch rechtzeitig den Bunker quasi verschließen lässt, aber er selbst hat schon Blut in seinen Mund gespürt und deshalb ist der Bunker dann versiegelt, aber er steht nicht drin, sondern draußen.
Man hat festgestellt, oh, ich habe zu lange gewartet. Dämlich.
Praktisch.
Naja.
Und dann wird sehr ausführlich beschrieben, wie er quasi zerfällt und das alles mitbekommt, inklusive Schmerzen und nicht mehr spüren und so weiter und der Jetnaut, der stand ja draußen und hat ihn quasi reinschubsen wollen, so nach dem Motto, hey, mir kann eh nichts passieren. Aber Uli ist noch wach genug, um festzustellen, dass der liebe Jetnaut auch einen Kratzer an der Seite hat, der wohl ausreicht, um die Viren da reinzulassen. Dann fällt er irgendwie um, wird noch gefangen von dem Huronfell und sagt ihm, hey, du hast mich angelogen. Und der sagt dann nur ganz trocken, naja, das ist Vorrecht der Veteran. Und dann stelle ich mir vor, gehen sie wie bei König der Löwen Richtung Sonnenuntergang, während der eine zerfällt und der andere kurz davor ist zu zerfallen und schreien aber quasi raus, dass sie den Sieg hier niemandem gönnen, das ist ihr eigener, denn den Tod wählen sie selbst. Und in dem Moment sorgt dann der Dreadnought dafür, dass sein Fusionsreaktor quasi überhitzt und dann macht's Puff. Und ein Stern
der
ist aus.
Der würfelt eine 6.
Genau.
Und ich habe mir noch aufgeschrieben, wir erinnern uns ja bestimmt noch an den Emperor's Chilton Dreadnought, der das Virus und den Feuersturm ja beides überlebt hat, unbeschadet. Und ja, dieser Kratzer beschert dem Huronfell dann leider ein anderes Schicksal.
Also war jetzt schnell beschrieben. Ich fand es im Buch ein bisschen krasser beschrieben. Vielleicht liegt es auch am Auto, dass ich mir das besser vorstellen konnte. Ja, ist ein bisschen schade. Jetzt ist Uli weg.
Der Garo und der Decius beobachten die schwarze Wolke vom Schiff aus und sind ziemlich entsetzt. Und dann gehen alle anderen Schiffe auf neue Positionen, sodass nur noch die Geist der Rachsucht am Planeten steht und den letzten Schlag zu führen. Und mit den Schiffswaffen wird das Gas, das durch den Virus entstand, angezündet und lässt Istvan 3 brennen. Der Garo wird jetzt auch von der ersten Offizierin auf die Brücke gerufen.
Und während sie das beobachten, steht Decius dann ehrfürchtig da und stellt fest, naja, vielleicht hat Garo doch recht gehabt. Ja, erste Brücke, also die kommen da an und man hat den Mars, wir erinnern uns, das ist dieser Mensch, der in dem Vox-Alkohlen wohnt, mehr oder weniger. Dem hat man gesagt, er soll eine Lüge an Typhon schicken. Und zwar auch noch mit einer gefälschten Rune von Krulgor, mit der Information, dass ihre Waffen, also ihre Bomben, eine Fehlfunktion hatten und sie natürlich nur deshalb nicht an dem Bombardement teilnehmen konnten. Aber irgendwie findet der Mars das doof.
Also, ja, Mars ist halt pro Horus, ne?
Ja.
Der macht ja auch dem Kaya Vorwürfe, er würde gegen Horus meutern. Der kontert da erstmal recht trocken drauf, dass das das falsche Wort ist. Ne? Wenn das der Kapitän macht, heißt es Baratterie.
Genau. Und
als ihm Mars dann nochmal dumm kommt, zerrt Kaya ihn aus dem Boxalkoven raus am Hals über die Brücke und lässt ihn die Vernichtung auf dem Planeten sehen, bevor er ihn dann wieder so angewidert auf seinen Posten zurückwirft. Genau. Und als der Garo dann die Brücke betritt, unterhält sich der Kapitän und die erste Offizierin gerade darüber, dass ein Thunderhawk auf sie zuhält.
Mhm.
Und die Ward hat schon mal vorsorglich Feuerbereitschaft hergestellt. Und der Garo fackelt nicht lange und nimmt Kontakt mit dem Landungsschiff auf. Wir wissen ja schon, was kommt, ne? Denn da ist der Jakton Gruß drauf und meldet sich und hat die Messer, die Oliton, die Euphrat, die Kiele und den Sindermann mit an Bord.
Ja.
Und der Garo weiß auch irgendwie, dass Kieler an Bord ist, das hat er vorher schon gewusst und genehmigt dann auch die Landung auf seinem Schiff.
Ich habe noch eine Szene vorher aufgeschrieben, nämlich der Mars kriecht wieder aus seinem Alkoven raus und sagt, hey, Horus weiß es, seht ihr, jetzt kommen sie. Dann habe ich nur aufgeschrieben, dass er mehr oder weniger den Mund versiegelt bekommt und wieder in seinen Alkoven gesteckt wird. Also der wird ganz schön nervig, der Kerl. Aber ansonsten, ja, genau. Garo hat kurz ein Déjà-vu und alle denken, ha, Tavis ist wieder da. Die Bord hat aber gesagt, nee, das ist einer von den Sansophorus, das sieht man an der ID. Und dann meldet sich der Gruß und stellt sich vor als ein ehemaliger Sansophorus. Was mich gewundert hat an der Stelle ist, dass der Decius plötzlich sagt, ah ja, von dem habe ich schon gehört. Den nennen sie den Halbgehörten.
Hm.
Es ist, also... Ich hätte nicht gedacht, dass bei so vielen Leuten innerhalb einer Legion andere Legionen einzelne Leute kennen, die nicht so wichtig sind.
Ja.
Weil, naja, so wichtig ist er ja nicht, ne?
Das ist ein Mittel zum Zweck, um dem Leser quasi den Spitznamen nochmal nahe zu bringen, beziehungsweise vielleicht auch das Gedächtnis nochmal zu stützen, wer das denn war. Unsere alten Bekannten treffen nun auf der Eisenstein ein und werden von Garo und weiteren wachsamen und bewaffneten Legionären an Bord begrüßt, in Anführungszeichen.
Mhm.
Also der Garo begrüßt die anderen jetzt nicht so. Und es passiert eigentlich nicht viel als ein simpler Austausch zwischen Garo und den neuen vier Passagieren, in dem auch Garos Ähnlichkeit zu Loken zur Sprache kommt. Das fand ich lustig.
Vor allem, weil er es als Kompliment sieht.
Und Garo sieht Kieler zum ersten Mal. Es ist ihm aber so, als würde sie halt schon länger kennen. Mhm. Und sie bittet ihn an der Stelle erneut, sie alle zu retten. Und dann brechen sie quasi auf, den Imperator zu warnen.
Es wird natürlich alles ein bisschen ausführlicher beschrieben. Auch die Reihenfolge, Gruß kommt raus. Alle sind angespannt, außer Garo, wie du gesagt hast. Nach dem Gruß kommt der Sindermann, den kennt er auch schon. Der ist da ein bisschen verlegen und stellt vor, als der ehemalige Iterator Primus. Weil das mit der imperialen Wahrheit hat er dann doch ein bisschen hinter sich lassen müssen, zwangsläufig. Die Mersadi wird beschrieben wie aus Mund geblasenem Glas und wird zerbrechlich. Aber die kommt dann mit dem Spruch, hey, du erinnerst mich an Loken, und dann merkt er, okay, auf den Mund gefallen ist er nicht. Und bei der Kila schnürt sie ihm irgendwie die Kehle zu, wenn er sie sieht. Und sie legt ihm auch aus Begrüßung so die Handfläche auf die Brust und sagt nochmal, rettet uns Nathaniel. Ja, und dann gehen sie irgendwo in Sicherheit an Bord.
Kommen wir zu Kapitel 10. Die Eisenstein bereitet sich jetzt auf die Flucht vor. Und jetzt wird auch erklärt, warum die Eisenstein zu einem Sprungpunkt im System muss, was wir am Ende vom Buch 3 ja schon mal gehört haben. Mhm. Man kann wohl in der Nähe des Gravitationsbereichs der Sonne nicht in den Warp wechseln. Das lassen wir mal so stehen, weil der Gravitationsbereich eines Sterns ist weit. Also egal.
Mhm.
Ihre Chancen auf eine Flucht sind sehr schlecht zu entkommen, ohne dass eines der großen Kriegsschiffe die Waffen auf sie anlegt, ist eigentlich unmöglich. Aber sie versuchen, den Sprungpunkt mit einem Flugvektor zu erreichen, der sie vielleicht besser vor den Geschützen schützt. Allerdings ist da halt immer noch die Terminus erst im Weg.
Ja, aber immerhin ist es nur die, weil die Worte dafür sorgt, dass sie mal wieder mit einer kleinen Notlüge quasi als Letzte in dieser Kette fliegen und nur noch die Terminus S zwischen ihnen und dem Rest der Flotte steht.
Der Typhon überlegt gerade an Bord seines Schiffs, was Erebus ihm mal so gezeigt hat und wie er dadurch erleuchtet wurde. Und es würde dann irgendwann mal auch eine Zeit kommen, wo er aus Mortarions Schatten heraustritt. Ziemlich hohe Ambitionen, der Kamerad.
Mhm.
Und dann wird er nachdenklich und wundert sich, dass er den Prahlhans Krulger schon so lange nicht mehr gehört hat. Und das wundert ihn so ein bisschen. Und der Typhon ordert dann, dass er sofort mit dem Ignatius Krulger sprechen möchte.
Ja, also spannend fand ich hier, dass von Erebus erzählt wird und dass er von Erebus ja schon viel gelernt hat, wahrscheinlich dann durch die Loge. Und er anscheinend darauf brennt, das jetzt endlich irgendwie anwenden zu dürfen. Und er ist sogar ein bisschen sauer auf Mortarion und Horus, weil die jetzt ja auch mitmachen wollen da. Das fände ich ein bisschen seltsam. Aber spannend.
Der Mars an Bord der Eisenstein ist halt gar nicht zufrieden, ne? Das wissen wir ja schon.
Mhm.
Und der Mann, der selbst einmal Captain sein will, findet das alles falsch, was da an Bord geschieht und macht dann heimlich bei Typhon Meldung. Das ist ja mal total fies und der Typhon lässt Mars von seinem eigenen Kommunikationsoffizier dann beruhigen und lässt ihm Dank ausrichten und will dann aber sofort mit Malokhurst sprechen.
Tja, Dank und Beiler des Kriegsherrn lässt er übermitteln. Straight gesprochen will er es halt abschießen lassen und Mars geht ja mit drauf. Nur vorher erkennen Karja, Wort und dann auch der liebe Garo, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und sie sich jetzt beeilen müssen und bereit zum Sprung machen, weil die Terminus Est halt ihre Energie hochfährt quasi. Und dann ist noch die Rede von einem Navigator, der anscheinend in irgendeinem 0G-Raum sitzt, das habe ich auch gar nicht verstanden, so vor sich hin meditiert und eigentlich nichts mitkriegt, aber der soll sie wohl durch den Warp führen und sie diskutieren, ob er das denn hinbekommt. Weil mit dem Warp ja gerade einiges nicht so ganz in Ordnung ist, ne?
Das ist ein Kiffer, der schwebt in seinem Raum rum und will von allem nichts wissen, es zieht sich einen nach dem anderen durch und wartet nur drauf, dass er in den Warp springen darf.
Ja, okay, das ergibt Sinn. Garo stellt übrigens ganz schnell fest, dass es ja nur einer sein kann, der sie verraten hat. Und der wiederum fängt dann wieder an, aufmüpfig zu werden, nachdem Garo ihn so quasi am Kragen rausgezogen hat und sagt, hey, ich habe einen Eid geleistet auf die Kriegsflotte, auf Horus, Horus bis zum Tod. Und Garo, na gut, und tötet ihn. Das war so, la la la, Knick.
Einmal Knickbruch, dankeschön.
Genau.
Und die Terminus Est hat mittlerweile beigedreht und feuert und beschädigt die Eisensteine dann auch.
Mhm.
Die fliegen aber erstmal weiter.
Ja, also ich habe jetzt bei dem Abschnitt genau wie du relativ wenig aufgeschrieben, bei den nächsten auch relativ wenig. Da war nur ein Satz, es gibt jetzt schon ganz viele tote Astartes an Bord der Eisenstein, weil so ein Schuss der Terminus Est, und das war anscheinend auch nur so ein Streifschuss, der hat schon echt Schaden angerichtet an diesem kleinen Schiffchen. Also wir müssen aufpassen.
Der Typhon telefoniert derweil mit dem Malokhurst, der nicht begeistert ist, gestört zu werden. Aber der Typhon erklärt ihm dann, was so vor sich geht. Und der Malokhurst stimmt zu, die Eisenstein so zu verwunden, dass sie den Trip durch den Warp auf keinen Fall überstehen. Weil mit der Terminus S die Eisenstein einzuholen, ist ziemlich unmöglich. Ne? Weil die Terminus S ist einfach zu schwer.
Mhm.
Und der Malokhurst sagt ihm aber noch, oh weh, wenn dir das nicht gelingt, dann ist was los. Hat der Arschkirb.
Ja, also die beiden können sich eh nicht so gut ausstehen anscheinend. Das ist ja auch beschrieben. Ich habe zwar nicht ganz verstanden, warum, aber sie sind keine Freunde.
Ja, da war mal was, aber.
Ja.
Ja. Der Typhon lässt die Eisenstein weiter verfolgen, worauf sein Schiffsmeister dann aber erwähnt, dass er der Mond von Istvan 3 im Weg ist. Und ihm das halt Sorgen macht. Wir wissen an der Stelle noch nicht so genau, warum. Wird aber wohl wahrscheinlich irgendwas mit dem Gravitationsfeld auch zu tun haben. Aber der Typhon ist das egal und lässt die halt weiter verfolgen.
Mhm. Und während sie verfolgt werden, schlagen sie Haken, werden ab und zu so ein bisschen getroffen, aber anscheinend halten sie das einigermaßen aus. Und die Wort hat die Idee, wohl mit der Gravitationskraft des Mondes sowas wie ein
Katapultmanöver.
Ja, genau, so ein Katapultmanöver durchzuführen, was sie auch mal schnell nebenbei berechnet hat. Und der Garo versichert sich jetzt bei dem Karia, ob die das dann auch wirklich kann, weil ist so 0 oder 1. Also wenn es nicht funktioniert, sind sie halt Matsch. Und der Karia sagt ja, das, die kriegt das schon hin, die macht das.
Sie fliegen dann auf den Mond zu, um dort das Manöver durchzuführen. Und am Mond angekommen, führen sie dann eine harte Kurskorrektur durch, die durch das Gravitationsfeld die Eisenstein beschleunigen soll und Richtung Sprungpunkt katapultieren soll. Und während sie dieses Manöver durchführen, feuert die Terminus Est nochmal und treffen die Eisenstein dann, und zwar sehr schwer. Also da ist auch schon kurz davor, dass die Triebwerke ausgehen. Mhm. Die Eisenstein führt das Manöver dann auch durch, und dass er dann im Endeffekt schneller zum Sprungpunkt bringt, als die Terminus Est überhaupt folgen kann.
Und das wundert ganz besonders den Decius, weil der macht momentan alles, was passiert, irgendwie schlecht und sagt, es wird eh nicht funktionieren, wir werden alle sterben, ihr seid alle doof. Ist dann aber tatsächlich ein bisschen überrascht, als sie an diesem Sprungpunkt ankommen, durch das Manöver.
Und der Typhon kann nur noch zusehen, wie ihm das Ziel entgleitet. Ja, kann nichts mehr machen.
Aber er hat sehr schwer verwundet. Also er geht wahrscheinlich davon aus, dass erstmal sein Ziel erreicht ist. Und an Bord gibt Garo dann schon auch so ein bisschen kleinen Beifall bei Decius und sagt, naja, so ganz in Ordnung ist das Ganze nicht. Es könnte sein, dass uns da der Wurfsturm jetzt zerfetzt, wenn wir reingehen.
Denn der Navigator ist mittlerweile komplett außer sich, weil er erfahren hat, was der Garo davor hat, also in den Warp in seinem aktuellen Zustand einzutreten, der voller Stürme ist und was dann noch so alles auf sie lauert. Denn das Gellerfeld, das dieses Schiff ja vor dem Warp schützt, lässt sich nicht aktivieren. Das ist wohl aus. Und dann kommt die Kila um die Ecke und redet ihnen allen gut zu und bestärkt sie dann in ihrem Glauben, sodass der Garo den Sprung dann befiehlt.
Ja, er befiehlt's, und so nebendran habe ich mir dann das Gesicht von Decius vorgestellt, das gerade aus seinem Kopf fällt. So.
Ja, vor allem ist ja noch nicht klar, dass der Navigator das jetzt überhaupt macht.
Ja, da ist ja alles egal. Der Killer hat ja gesagt, mach.
Ja. Da glaubt der Garo dran, der Navigator glaube ich nicht. Aber das kriegen wir in dem Kapitel jetzt auch nicht mehr erzählt, denn das ist vorbei.
Genau, der letzte Satz ist sowas, bring uns rein.
Ja.
Okay.
Ja, an der Stelle ist mir nicht mehr eingefallen als jetzt geht's los. Weil jetzt sind ja alle an Bord, die wir kennen. Mhm. Sein vertrautes Grüppchen verwirrter Astartes und angehender Sektenführer. Naja, was soll da schon schiefgehen, ne?
Es kann die Expedition beginnen, quasi. Es darf noch nicht so starten, wie das mit Horus war, als er da unterwegs war.
Was meinst du?
Da ja, mit Alice im Wunderland.
Nee, danke, das brauche ich nicht nochmal.
Nee. Diesmal ist ja die Kila aktiv dabei, und dann hoffen wir mal, dass es anders wird.
Ja, die ist ja auch wach. So.
Genau, genau. Stimmt, die ist seitdem nicht mehr im Koma gelandet.
Hat lang genug geschlafen. Ist jetzt dauerwach. Nun gut, hast du noch etwas zu ergänzen?
Ja, ich fand es diesmal ein bisschen ungleich. Rein vom Lesen her waren die Kapitel wieder etwa gleich groß. Ich habe aber jetzt beim ersten doppelt so viel aufgeschrieben wie beim zweiten, weil beim zweiten wieder viel beschrieben wird, was die Atmosphäre zwar hebt, aber vom Inhalt her nicht so viel bietet. Ja,
ist richtig. Aber das zweite Kapitel ist ja auch, also das hast du halt, konntest halt dranbleiben zum Lesen. Ich fand es dann immer doof, dass ich aufhören musste zu lesen, um was aufzuschreiben.
Das stimmt,
ja. Weiter gelesen. Aber naja.
Spannend. Aber es ist jetzt wie so ein Schnitt, wie so ein Cliffhanger. Und jetzt geht's eigentlich erst richtig los, weil das, was vorher war, kannten wir ja mehr oder weniger nur aus anderen Perspektiven.
Ja, wie es weitergeht, finden wir gemeinsam raus in der nächsten Folge. Dann in Folge 44 mit den Kapitel 11 und 12. Und bis dahin habt eine schöne Zeit und dir eine gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Karl.